Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Tiny Family Podcasts, dem Podcast für Alleinerziehende. Ich bin deine Gastgeberin Magdalena, selbst Alleinerziehende, dein friendly Single Neighborhood Parent und ich kaufe tagsüber meist wahnsinnig gesund ein, was ich dann spätestens abends sehr bereue und manchmal sogar den Süßigkeitenvorrat meines Kindes plündern muss. Aber keine Sorge, am nächsten Tag kaufe ich wieder sehr gesund ein und nur die Süßigkeiten meines Sohnes nach, wie man es eben auch so macht. Falls du heute zum ersten Mal hereinhörst, hoffe ich, dass du dich hier herzlich willkommen fühlst. Der Tiny Family Podcast ist ein Safe Space für Alleinerziehende und Informationsquelle für Menschen, die positiv an dieser Lebensrealität interessiert sind. Falls du schon länger hier bist, heiße ich natürlich auch dich hier wieder herzlich willkommen. Wie schön, dass du hier bist. Heute habe ich den zweiten Teil von Paulas Interview für dich. Wie du vielleicht schon im ersten Teil gehört hast, hat sich Paula im Alleingang für ihre kleine Familie entschieden. Nicht nur das, sie ging auch schon als Single Mom durch ihre Schwangerschaft, Geburt und auch die frühe Elternschaft. Und ich finde das so bewundernswert und stark. In dieser Folge reden wir konkret übers Elternsein. Welche Hürden sie überwand, wie sich ihr Umfeld mit ihr veränderte, wie sie gewachsen ist, wie sie Studium und Kinderbetreuung koordinieren und miteinander vereinen konnte. Falls du dem Tiny Family Podcast auf Instagram oder YouTube folgen möchtest, verlinke ich dir die Profile in den Shownotes. Auf Instagram gibt es bereits eine tolle Community, die wächst und gedeiht und miteinander für mehr Realität sorgt. So, ohne uns noch länger auf die Folter zu spannen, hier ist der zweite Teil von Paulas Interview. Folge 9, von Beginn an hauptverantwortlich als Studierende. Paulas Geschichte. Let's go.
Ich finde halt, in so einem Prozess der Geburt und der Wehen und auch danach, bist du irgendwie von deinem Bewusstseinszustand ein bisschen woanders. Ich weiß nicht, ob es dir auch so gegangen ist.
Ja, es ist während, also man sagt, dass dieser Primal Part vom Gehirn aktiviert wird und dieser Frontalkortex nicht mehr voll funktionsfähig ist. Also das, womit du rational denkst, das ist ausgeschalten oder wird halt in den Hintergrund gedrängt, weil sich dein Körper so mit der Geburt auseinandersetzen muss. Und ich glaube, dass Geburt auch etwas sehr Verwundbares ist. Also man muss sich eröffnen, man muss loslassen und dann zum Beispiel so einen Stressfaktor wieder reinzubringen wie eine Person, wo man sich nicht ganz sicher fühlt. Also für mich macht das total Sinn, wie du damit umgegangen bist und dass du das mal kurz blockiert und rausgeschoben hast, einfach um dich wirklich auf dich und diese Geburt und auf dein Kind zu konzentrieren.
Genau, so war es. Und es ist urinteressant, dass du das sagst, weil ich wusste nicht, dass man das auch wissenschaftlich erklären kann. Weil ich habe mir danach Vorwürfe natürlich gemacht.
Ah, okay.
Im Großen und Ganzen habe ich mir Vorwürfe gemacht und gedacht, der Vater ist jetzt deswegen nicht so involviert, weil ich diese Schritte, besonders in so einer wichtigen Zeit, wo sein Kind zur Welt kommt, auch sein Kind eben, ihn da nicht genug teilhaben lasse. Und das war für mich sowas, was war da in dem Moment mit mir los? Warum konnte ich nicht einen kurzen Anruf machen, um einfach ihn darüber zu informieren? Ist ja nicht so schwer. So, weil ich wusste, dass das für ihn schon ein großer, also ich wusste, dass das für ihn etwas war, wo er sehr unzufrieden. Er war enttäuscht natürlich, ja.
Okay.
Hat sich da ein bisschen mehr erwartet. Ja, und ich bin dann nach der Geburt war ich dann ein, zwei Wochen, glaube ich, bei meiner Mama mit regelmäßigen Hebammenbesuchen oder vielleicht sogar länger, vielleicht waren es auch 3 Wochen. Ich kann es mir jetzt nicht so genau, also ich habe es mir nicht so genau gemerkt, aber ich hatte schon ziemlich schnell das Verlangen, wieder nach Wien zu kommen, weil ich eben meine Freundin in Wien hatte und ich wirklich dann schon sehr aus meinem sozialen Umfeld draußen war. Und das war auch gut, weil ich mich sehr auf die Geburt und den letzten Teil der Schwangerschaft konzentrieren konnte. Aber mir haben die Menschen gefehlt, mit denen ich es auch teilen konnte.
Oh, das verstehe ich.
Ja, Das war, also meine Mama war da und das war urschön und meine Hebamme ja auch manchmal und ein paar Freunde sind mich besuchen kommen, also auch der Vater war dann einmal da. Es war nicht wirklich so, dass ich wirklich viele Momente dann teilen konnte. Es war dann noch sehr viel allein, weil meine Mama ist dann arbeiten gegangen und das hat mir wirklich gefehlt. Mhm. Und man will ja auch irgendwie so sein eigenes Baby, auch vielleicht ist auch was ganz was Komisches, aber man will es auch irgendwie herzeigen. So.
Naja, da bin ich stolz drauf, man hat das ja selber gemacht.
Ja, man hat jetzt schon einen gewissen Stolz und man will, oder es ist einfach was Schönes und man will es teilen. So. Diese Momente.
Das verstehe ich vollkommen. Also mir ging es genauso. Ich war auch ziemlich abgekapselt von meinem Umfeld, aus anderen Gründen.
Also das ist dieser Veränderungsprozess, den du irgendwie sehr unbewusst auch durchlaufst, weil du ja reinwächst in diese Mutterrolle. Irgendwie, also für mich war es so, sehr unbewusst.
Okay.
Am Anfang der Schwangerschaft habe ich mir gedacht, ich hoffe, ich werde dann in 9 Monaten eine Mutter sein können, so. Weil am Anfang habe ich mich einfach wie die Studentin gefühlt, die in einer WG lebt und hatte null am Hut mit Kinder, Mutter sein. Und es war dann aber wirklich so, dass meine Freunde immer ursupportive waren, aber in einer ganz anderen Situation. Und das habe ich halt extrem gemerkt, auch wie ich dann wieder nach Wien zurückgekommen bin. Es ist gar nicht mehr so leicht, mir dieses soziale Umfeld, so wie es vorher war, das wieder so vorzufinden. Es liegt jetzt auch sehr an mir, weil ich halt auch eben so eine Person bin, die sich sehr schnell zurückzieht. Wenn ich merke, ich muss mit einer sehr vielleicht auch schwierigen oder neuen Situation umgehen, bin ich eher so der Typ, der nicht nach außen geht und sagt, hey Leute, ich brauche euch jetzt, sondern eher sich ein bisschen so in sich zurückzieht. Da hat auch viel mitgespielt, dass man sich leider sehr abnormal fühlt, muss ich jetzt sagen. Dieses Alleinerziehen ist halt so wie so ein Label, das du halt einfach mit dir mitträgst, solange du es bist. Es ist einfach deine Situation, die du so beschreibst. Und für mich, wenn Leute sagen, du hast eine Familie, also du hast so eine kleine Familie gegründet, sehe ich das halt gar nicht so, weil ich sehe mich immer als alleinerziehende Mama mit Sohn. Mhm. Und eine Familie war in meinen Gedanken davor halt, und das habe ich vielleicht auch noch nicht genug hinterfragt, so was Größeres halt. Also so mit dann noch ein Partner oder... Das habe ich immer als Familie gesehen, also, vollständig.
Also so ganz stereotypisch einfach Mama, Papa, Kind.
Ja, okay. Und da finde ich mich halt auch ein bisschen nicht blöd, würde ich jetzt nicht sagen, aber dass ich das nicht genug hinterfrage. Aber da bin ich so ein bisschen nach meinen Erlebnissen halt nachgegangen. Und ich glaube, man weiß es dann auch schon. Trotzdem ändert es halt nichts daran, wie du dich fühlst und wie andere Leute dich auch sehen. Also natürlich habe ich gewusst, okay, es gibt auch Single Parents. Also war für mich jetzt kein, das gibt's nur, keine Ahnung, auf einer anderen Planeten oder so. Aber so vom Gefühl her war es für mich nicht so, ich habe jetzt eine kleine Familie gegründet. Jetzt schon, jetzt sehe ich das ganz, ganz anders. Aber das ist auch ein großer Punkt, warum ich mich eher zurückgezogen habe. Okay. Und was ich jetzt wirklich, also man hat ja immer so ein paar Sachen, die man aus den Erlebnissen herauszieht, was man anders machen würde. Viel mehr mein Support-System, was ich eigentlich eh gehabt habe, aber die waren halt natürlich alle in einer anderen Situation, mehr mit einbeziehen. Weil ich habe auch mit den Leuten geredet dann, die da gerade in meinem Umfeld waren. Und die haben gesagt, ah ja, wir hätten uns das viel mehr gewünscht. Wir haben gedacht, du willst alleine sein, so. Du willst das alleine machen. Und das war für mich ganz interessant, dass ich echt das mehr Hilfe in Anspruch nehmen, weil das ist ja auch nichts, was falsch ist. Und für mich hat sich das immer dann komisch angefühlt, eben die Leute in meiner Umgebung nach Hilfe zu fragen.
Ja, vielleicht kommt das auch von dem her, dass man sich denkt, ich habe mich dafür alleine entschieden. Ich trage die Verantwortung dafür, also sollte ich das auch alleine schaffen. Oh, also ich glaube, diese Mom Guilt, alles alleine und so perfekt wie möglich schaffen zu müssen, das ist, glaube ich, schon auch ein Ding, womit viele zu kämpfen haben.
Ja.
Ja. Aber wie war so die erste Phase jetzt, als du dann wieder in Wien, in der Großstadt warst, mit einem super kleinen Baby? Was ging gut, was ging weniger gut? Wie war diese Zeit für dich?
Sie war herausfordernd, weil ich plötzlich in einem ganz anderen Umfeld war. Also ich war wirklich vor der Idylle, muss man sagen.
Deine Mama lebt am Land, muss man dazu sagen.
Ja, sie lebt am Land und sie hat einen Garten. Wir waren sehr frei. Ja, aber eben auch dort was gefehlt. Und in Wien war es halt so, da kommen dann schon viele Punkte dazu. Also ich habe auch eine Wohnung an einer sehr frequentierten Verkehrsstraße. Also wirklich voll der Kontrast. Und natürlich, also ja, also das war schon eine Herausforderung der ersten Zeit hier, aber trotzdem war ich sehr glücklich, wieder so ein bisschen in meinem Umfeld zu sein, so in meiner Wohnung, und ich konnte meine Freunde treffen und ich konnte all die Dinge machen, die ich halt sonst auch in Wien mache, und es war einfach ein bisschen wieder mein Lebensraum, ja.
Ja.
Wo ich mich trotz vielen, auch negativen Sachen, wie eben der viele Verkehr und die vielen neuen Eindrücke für das Kind, obwohl das ja nicht immer negativ sein muss. Also das habe ich auch bei meinem Sohn gesehen, dass er sehr positiv eigentlich auf diese Veränderungen reagiert hat. Also er mochte diese kleine Wohnung irgendwie lustigerweise, und draußen hat er sich auch sehr wohl gefühlt irgendwie. Es war... Ich muss auch erwähnen, dass ich zu Beginn die ersten 6 Monate mit meiner Cousine in meiner Wohnung gelebt habe. Und das war für mich auch eine ganz wichtige Unterstützung. Sie war sehr davon angetan, dass da jetzt ein kleines Baby ist, und hat immer gefragt, darf ich ihn heute schlafen legen oder so? Und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung auch, das mit ihr ein bisschen zu teilen. Das war wirklich so...
Wow, wir brauchen mehr Menschen, die so ein Support-System sind und so liebevoll ihre Hilfe anbieten.
Oh ja.
Ja.
Also ich verdanke das wirklich meiner Cousine sehr, wie auch natürlich anderen Menschen in meinem Leben. Und ich muss echt sagen, viele Dinge, die jetzt im Laufe der Zeit, wo mein Sohn halt jetzt von, ja, jetzt bis jetzt 4 Jahre geworden ist, wären ohne anderen Menschen gar nicht so gegangen. Es geht auch natürlich, und man hat auch nicht immer dieses Support-System. Ich bin aber sehr dankbar, dass ich es in gewissen Phasen hatte. Und für mich war lustigerweise in dieser Phase die Frage, ist da jetzt ein Mann oder ist jetzt ein Partner oder nicht, ziemlich ausgeschalten.
Mhm.
Man ist halt auch sehr beschäftigt natürlich mit diesem kleinen Wesen. Und ich bin sehr froh, dass man das ist, weil dass du dich nicht in deinen emotionalen Garbage da aufhältst, sondern der Alltag fordert halt auch sehr viel. Und ich bin normal ein Mensch, der sehr, sehr sensitiv ist, besonders wenn es um so emotionale Beziehungen geht. Und wenn die nicht okay sind, dann bin ich unrund.
Okay.
Er holt mich immer wieder halt in diesen Alltag. Und das müssen einfach Dinge funktionieren. Und wenn ich da jetzt da hänge und über irgendwelche Sachen grübel oder nachdenke, dann merke ich, okay, dann geht halt unser Alltag nicht mehr so gut. Und das verdanke ich ihm auch irgendwie, oder halt diese Situation des Mutter- oder Elterndaseins, dass man halt immer wieder so ein bisschen in den Alltag zurückgeholt wird, was auch nicht immer leicht ist.
Ja.
Aber was mir auch wirklich in vielen Situationen sehr geholfen hat, muss ich sagen.
Oder? Okay. Du hast angedeutet, dass deine Cousine jetzt nicht mehr bei dir lebt. Was ist da passiert? Und wie ging es dir dann, als sie ausgezogen ist?
Ja, also sie hat die ersten 6 Monate bei mir gelebt, und dann war es so, dass es ist eine recht kleine Wohnung, es eignet sich schon als WG, aber man hat halt nicht sehr viel Platz. Es hat eine Zeit lang sehr gut funktioniert, und dann habe ich gemerkt, okay, das wird ihr jetzt auch ein bisschen zu viel. Also es hat angefangen, dass mein Sohn schon in jedes Zimmer gegangen ist und da auch Spielzeug liegen lassen hat, und alles war halt schon ein bisschen so von einem Kind
vereinnahmt.
Und es war für sie dann nicht mehr so das, was sie sich vorgestellt hat. Sie hatte auch einen Freund zu der Zeit, und sie ist dann mit ihrem Freund zusammengezogen. Was für mich voll okay war. Es war keine Enttäuschung, sondern ich habe sogar ein bisschen genossen, die ganze Wohnung für uns zu haben und das auch so ein bisschen zu gestalten und mehr Platz zu haben. Ich habe dann auch so ein Bett für meinen Sohn gekauft, und ich habe sehr genossen, dass wir mehr Platz hatten. Und ich war dann halt alleine, aber ich muss sagen, das hat mich jetzt in der Zeit eigentlich dann gar nicht so gestört.
Wie hast du dein Studium, so deinen Alltag gemeistert, mit kleinem Baby dann auch noch dazu?
Ja, das ist eine gute Frage, da muss ich jetzt gut zurückdenken. Aber ich habe ziemlich bald nach der Geburt für Prüfungen gelernt, weil ich aus irgendeinem Informationsfehler, nicht die richtige Information, dass man den Urlaub beantragen kann für Schwangerschaft oder Geburt. Also deswegen habe ich mir sozusagen keinen Urlaub vom Studium genommen.
Also du bist dann eigentlich direkt wieder ins Studium eingestiegen?
Ja, also ab dem ersten Semester, was im Oktober halt begonnen hat.
Okay.
Eingestiegen aber so, dass ich nicht zu allen Vorlesungen gegangen bin. Ich habe mich dafür angemeldet, ich habe mir die Materialien angeschaut, ich habe auch versucht, dann war ich manchmal dort. Da war mein Sohn meistens bei meiner Mama oder meiner Cousine. Und ich habe dann versucht, ziemlich dabei zu sein, aber es ist natürlich auch nicht immer gegangen. Also ich habe Vollzeit gestillt und das Studieren war lustigerweise in der Babyphase leichter als in der Kleinkindphase. Was ich mir selber so auch gar nicht erwartet habe, aber natürlich, die Babys schlafen halt sehr viel oder halt in der Trage oder halt mal kurz am Bett liegen und was anschauen oder es hat mehr Ruhephasen für mich auch gegeben. Mhm. Und ich konnte mir wirklich das Lernen viel besser einteilen. Deswegen muss ich sagen, war das am Anfang zwar schon auch herausfordernd, das unter einem Hut zu bekommen, aber es hat sehr gut funktioniert und ich war nicht wirklich an meinen Grenzen. Das hat sich dann verändert. Trotzdem, was ich auch dazu sagen muss, ich hatte das Privileg, dass ich langsam studiere. Ich hatte keinen Druck und das war auch was ganz Wichtiges, weil da hat es mir auch irgendwie Spaß gemacht. Und ich habe auch gesehen, okay, jetzt habe ich dieses Semester halt nur 2 Prüfungen gemacht, aber ich habe es gemacht.
Kleine Schritte eben.
Ja.
Ja.
Und das finde ich sehr toll und ich hoffe, dass das viele Eltern, weil ich auch Eltern kenne, die da sehr viel Druck dahinter haben, auch finanziell natürlich. Und ich meine, ich hatte finanziell zusätzlich natürlich auch noch Unterhalt von meinen Eltern und das Kinderbetreuungsgeld, was mir viel gebracht hat in den ersten Jahr. Also ich weiß, dass diese Ressourcen nicht bei jedem da sind und das ist auch nicht immer so einfach, obwohl in meiner Situation jetzt auch nicht einfach war, aber es geht auch noch, sagen wir mal, herausfordernder. Aber ja, für mich war das ganz wichtig, auch für mein Wohlbefinden und das Wohlbefinden meines Kindes. Deswegen finde ich generell, dass wir Elternteile, also unsere Care-Arbeit für die Kinder, viel mehr wertgeschätzt werden sollte.
Auf jeden Fall.
Ja, weil man einfach sieht, wie schwer wir es haben, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich gemerkt, okay, also ich bin ja nicht wirklich in Karenz gegangen, weil ich ja davor meinen Job aufgegeben habe, damit ich studieren kann. Weil ich gewusst habe, Arbeit, Studieren und Kind ist mir zu viel. Mhm. Und ich konnte aufgrund der finanziellen Ressourcen, also auch mit Ersparten und all das, meinen Job aufgeben. Mit Kinderbetreuungsgeld und habe dann einfach weiter studiert. Aber dann war ich auch an einem Punkt, wo ich gesehen habe, jetzt ist das Kinderbetreuungsgeld aus. Und jetzt muss ich mir eine Arbeit suchen. Aber ich möchte mein Studium auch noch fertig machen.
Okay, wie hast du das dann gelöst?
Ja, also da war es so, dass ich mich dafür entschieden habe. Mein Sohn war bei einer Tagesmutter dann, da war er 2 Jahre, habe ich noch immer studiert. Und war aber davor, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Und ich habe gesehen, okay, meine Eltern arbeiten beide, das geht jetzt nicht mehr ohne Kinderbetreuung von außen. Also habe mir eine Tagesmutter gesucht und das war dann für mich die Möglichkeit, zu den Bachelor-Seminaren zu gehen und hatte einfach noch von meiner Mama dieses Okay, solange du dein Studium verfolgst, meine Eltern und meine Großeltern waren natürlich ganz dahinter, dass ich das trotzdem mache, auch wenn jetzt ein paar Sachen dazwischen gekommen sind, kann ich dich unterstützen.
Mhm. Wow, voll schön.
Also das verdanke ich ihr bis an mein Lebensende.
Das ist ziemlich viel wert.
Ja, also ich hoffe, ich kann dir das auch mal zurückgeben. Ein anderer großer Punkt war natürlich auch für mich, den Unterhalt von dem Vater des Kindes auch einzufordern.
Hast du den von Anfang an bekommen?
Nein. Also da habe ich gewartet aufgrund von Unwissen, von das steht mir vielleicht gar nicht zu oder ich möchte keinen Streit. Ich will, dass alles friedlich ist, habe ich das aufgeschoben bis an einen Zeitpunkt, an dem es nicht mehr gegangen ist.
Darf ich fragen, wie alt dein Sohn damals war?
2 Jahre.
2 Jahre.
Okay. Ja. Also da war er 2 und da habe ich dann einfach, weil auch bei mir eben Unterstützungen vom Staat weggefallen sind, gemerkt, dass es ohne seine Unterstützung auch nicht geht.
Darf ich fragen, hat er irgend sowas gezahlt wie Alimente oder Unterhalt? Wie ist das angesprochen oder ausgesprochen worden? Hatte sie da irgendeine Vereinbarung?
Das leider nicht, und das war auch mein Versagen, wenn man es so nennen kann, oder dass ich von Beginn an das nicht offen und ehrlich angesprochen habe. Und dann war das so, dass er mich schon finanziell sporadisch immer unterstützt hat. Also so, da hat er was dazu beigetragen, das gezahlt, das, und aber das war mir dann nicht genug, weil ich gesehen habe, okay, ich brauche das monatliche Geld einfach.
Ja, das verstehe ich, ja.
Und es war ein ganz großes Erkennen, das steht jetzt meinem Sohn zu. Das gehört ja auch gar nicht mir.
Das ist nicht, ja.
Und das habe ich wirklich, auch anfangs war ich mir dem gar nicht so bewusst. Und ich weiß gar nicht, warum das sich dann so eingespielt hat, auch bei mir, dass ich nicht früher darum kämpfe sozusagen.
Mhm.
Aber ich wollte ihm natürlich immer aus dem Weg gehen. Ich bin ja am Anfang, habe ich wirklich versucht, solange der Darius klein war, jeglichen Konflikt zu vermeiden.
Mhm.
Natürlich kommt das alles zurück. Muss man sich irgendwann damit auseinandersetzen.
Hattest du bis zu dem Zeitpunkt, als du dann wirklich die Alimente beantragt hast, über den Staat, übers Gericht oder übers Jugendamt, noch irgendwo die Hoffnung, ein Co-Parenting-Team zu werden? Oder hat das irgendwie auch damit mitgespielt? Oder wolltest du wirklich nur einfach nur Kontakt und Konflikt vermeiden, wo es ging?
Also Konflikt vermeiden war ein großer Punkt, warum ich das mit dem Unterhalt nicht gefordert habe, weil ich wusste, das ist bei ihm ein großer Wundpunkt, monatlich gezwungen zu sein, etwas zu zahlen. Mhm. Er war bereit zu zahlen, aber nach seinem Rhythmus.
Ja.
Mhm. Da war ich dann an dem Punkt, wo ich sehen musste, verstehe ich das oder nicht? Und da habe ich gemerkt, ich kann es mir nicht leisten. Und ab diesem Zeitpunkt hat er leider dieser Bruch angefangen, wo jegliche Vorstellung von Co-Parenting bei mir schon hinüber waren, weil sein Ärger so groß war. Über das, dass er halt gezwungen ist, etwas zu tun, was er eigentlich nicht möchte, für das er sich eben nicht verantwortlich fühlt, wo er keine Teilnahme hat.
Was er nicht kontrollieren kann.
Er nicht kontrollieren kann, voll. Das glaube ich auch. Weil er hat oft auch immer gefragt, was brauche ich für das Kind oder was bezahle ich oder was kaufe ich? Und ich kaufe ja viel zu teure Bio-Windelcremen oder was ist die? Ich weiß, also so, dass das auch in seiner Hand liegt. Und ich habe gesagt, ja, aber wir leben nicht zusammen. Und es ist ja auch irgendwie mein kleiner Haushalt. So, wenn du da wärst, wäre es was anderes. Es ist ein wirklich schwieriges Thema. Also ich habe das bei diesem Magistrat beantragt. Ich war ja extrem unsicher. Und habe das sogar einmal dann noch zurückgezogen. Und ich hatte eine Zuständige dafür und hat mir sehr viel Mut gegeben. Und sie hat gesagt, das hat nichts mit dir zu tun. Du bist nur der Antragsteller, weil dein Sohn noch nicht reden und schreiben kann. Aber du nimmst dich als Person raus. Und wenn das der Vater nicht macht, dann ist das sein Problem. Wenn er nicht sieht, dass das kein persönlicher Konflikt ist, sondern dass das ein ganz, ganz ein formelles Ausführen von einem Recht ist. Dass das Kind halt einfach hat ein Unterhaltsrecht. Mhm. Und das war wirklich für mich so der Schalter. Und da bin ich dieser Person auch urdankbar, so, dass die so war. Und sie hat mir echt so diesen Push gegeben. Und plötzlich habe ich mir gedacht, okay, das stimmt schon. Und ich kann meinem Sohn das jetzt nicht verweigern. Aber ja, es war halt ein großer Bruch, wo dann jeglicher Kontakt halt beendet war.
Mhm.
Und seitdem, also lebe ich als Fulltime-Mama. Also wir teilen uns das jetzt nicht auf. Hat sich so entwickelt dahingehend. Und seit diesem Bruch gibt es für mich gar keine andere Konstellation, wie es sein könnte mit dem Vater.
Mhm.
Das ist für uns, ja.
Also er ist jetzt gar kein Teil mehr eures Lebens?
Ja, gar nicht mehr.
Okay, wow.
Ja.
Hat er sich irgendwie involviert in die Kinderbetreuung oder in die Organisation eures Lebens? Hat er irgendwie Engagement in der Hinsicht gezeigt?
Anfangs minimal. Und das war mir zu wenig.
Mhm.
Es war Engagement so, dass er Anzeichen gemacht hat, dass er meinen Sohn sehen will. Es war so zurückhaltend, dass es für mich eigentlich, muss ich sagen, null Unterstützung eben war. Und es hat dann auch sehr schnell wieder aufgehört.
Mhm.
Eben mit der Unterhaltproblematik auch.
Mhm. Ja. Also du hast jetzt deinen Bachelor abgeschlossen. Was hat sich seitdem entwickelt? Wie ist eure Dynamik mit dir und deinem Sohn jetzt gerade? Wie schaut die jetzt momentan so aus?
Ich muss sagen, fordernd. Das Kleinkindalter ist etwas, eine Phase, da war ich nicht vorbereitet. Also Babyzeit, ja, da wächst man rein. Aber Kleinkind bringt jeden Tag neue Herausforderungen. So wie so ein Hürdenlauf, wo man immer neuen Aufgaben gestellt ist.
Ja.
Also Kleinkindalter, das ist eine Phase, wo ich mir gern, muss kein Partner sein, aber gerne einen Menschen noch wünsche.
Das verstehe ich.
Verstehst du das?
Ja.
Und ich glaube, da können das vielleicht viele andere Eltern auch verstehen, weil das Kind auch einfach sehr viel Aufmerksamkeit braucht. In jeder Phase. Aber ich spüre so, dass da sehr viele neue Dinge dazukommen und man immer auf, so, immer wachsam sein muss. Und ja, wenig Zeit für mich, für meine Erledigungen. Ich bin ziemlich froh, dass ich auch jetzt gerade nicht mehr studiere. Deswegen bewundere ich dich sehr, dass du jetzt studierst.
Genau, Wechsel gemacht.
Ja, stimmt. Obwohl ich natürlich vorhabe, auch wieder zu studieren. Ich habe es noch nicht ganz abgeschlossen, aber es ist gerade eine Phase, wo ich merke, dass mein Sohn manchmal vielleicht sogar zwei Personen braucht. Mhm. Aber dann denke ich mir immer, das muss jetzt ja nicht sein, weil ich bin eh da und ich bin seine Bezugsperson. Das ist zwar sehr viel Last auch und sehr viel Verantwortung, weil man einfach ganz viel in der Hand hat. Und das kann man eh nicht ändern. Das hast du halt schon von Beginn an, aber ich finde im Kleinkinder, ich merke bei ihm, dass sich sehr viel prägt.
Mhm.
Und ich merke bei mir, dass ich halt leider auch noch in ein paar ungelösten Phasen bin. Und all diese Dinge reflektieren halt auf ihn total. Aber das ist halt auch wieder so ein perfektionistischer Gedanke, dass du mit dir voll im Reinen bist und dann erst ein Kind erziehen kannst, gesund. Und das ist halt auch nicht so. Also das Wichtigste für mich ist dann eh immer, dass ich ehrlich zu ihm bin, auch wenn schwierige Situationen sind, auch wenn ich merke, okay, heute geht's mir mal nicht so gut, weil es bin halt nur ich da. Da ist jetzt nicht eine Person, die sagt, ah, passt, Mama ist gerade müde oder nicht so gut drauf, ich gehe jetzt mit dir zum Spielplatz.
Ja, genau.
Aber natürlich, also meine Eltern sind noch hier, also er hat ganz viel Kontakt zu seinen Großeltern und dann merke ich immer, auch wenn ich manchmal mir denke im Alltag, da, es wäre so leicht, wenn da noch jemand anderer ist, muss nicht die ganze Zeit, sondern vielleicht am Abend jemand nach Hause kommt, wo ich mal abgeben kann.
Wenn mal einfach mal jemand mit dem Kind schlafen geht.
Das klingt so. Das klingt gut, ja.
Das kann ich gut verstehen, ja.
Das sind so kleine Sachen.
Ja. Also ich glaube, das, was Kinder wirklich brauchen, sind nicht ein starres Mama-Papa-Familiensystem, sondern Menschen, zu denen sie auch wirklich Beziehung aufbauen können. Egal in welcher Konstellation das jetzt ist, ob das, wie gesagt, dein Papa ist oder deine Cousine oder Freundinnen und Freunde. Das, was wirklich zählt, ist, dass dein Kind sich gesehen und gehört fühlt und du guten Gewissens abgeben kannst.
Ja. Ja. Wirklich, das macht ganz viel aus. Und das spielt natürlich auch Faktoren wie Tagesmutter und Kindergarten mit. Und ja, das sind ganz wichtige Ressourcen.
Das ist eine super bekräftigende Geschichte, die du da erzählst.
Yeah.
Wo man auch wirklich sehen konnte, wie du gewachsen bist als Mama. So von dieser Säuglingsphase an bis jetzt zu einem 4,5-jährigen Toddler, der alles und jeden auf den Kopf stellen will, um die Welt zu erforschen. Hast du dich auch jemals dafür schlecht gefühlt, dass du alleine warst? Also hast du da irgendwie so diesen Fehler bei dir gesucht? Oder hat es dich bewegt oder betroffen, dass du jetzt alleinerziehende Mama bist?
Ja. Also ich muss sagen, anfangs, das habe ich ja schon erwähnt, dass ich sehr viel mit der Geburt und dem allen beschäftigt war, dass ich darüber gar nicht nachgedacht habe, ist da jetzt ein Partner oder nicht? Bin ich jetzt alleine oder nicht? Weil ja auch Leute, meine Mama war ja da und ich habe mich wirklich nicht in diesem Zeitpunkt nicht wirklich ganz alleine gefühlt. Aber dieses Schlechtfühlen ist schon wieder aufgekommen. Ja, also da haben schon die Gedanken immer mitgespielt mit, kann man das mit dem Vater des Kindes noch irgendwie lösen oder hätte ich da einen besseren Weg gehen können? Schlechtes Gewissen war schon noch immer da, muss ich sagen.
Mhm.
Aber da ich merke, es geht jeden Tag und wir kommen zurecht und nicht wirklich schlecht, also es ist okay, so wie es ist. Mein Sohn ist nicht unglücklich, er entwickelt sich urgut und auch wenn es echt mal anstrengend und erschöpfend, ist eine ziemlich happy Mama, muss ich sagen.
Und auch dann, schön.
Ja, ja, es, also ich hoffe, ich verherrliche das jetzt nicht alles so. Und also ich möchte auch wirklich sagen, dass es sehr, sehr anstrengende Momente in dem Ganzen dabei sind. Aber oft, wenn ich dieses schlechte Gewissen habe, mit dem, so sollte es nicht sein und ich sollte nicht alleine sein und warum ist das so, dann schaue ich mir halt so ein bisschen unser Bild an, so wie ist es jetzt gerade. Und es ist jetzt gar nicht so schlecht. Das kommt doch oft auch von außen, dieses fühl dich schlecht, weil du bist jetzt alleinerziehend. Es muss jetzt anstrengend sein. Also,
es muss anstrengend sein.
Es muss jetzt anstrengend sein.
Das ist so das Bild, ja.
Ja, ja, eben. Und ich glaube, Elternschaft ist immer anstrengend, ob du zu zweit, zu dritt, zu viert, also ja. So, es ist immer etwas, was man jeden Tag neu denken kann. Da gibt es auch keine Guideline, du machst jetzt das und das und das und dann ist dein Baby glücklich, sondern das kannst du auch erforschen jeden Tag. Und wir haben halt auch einfach zu wenig Zeit und so einen knappen Zeitplan, den wir oft verfolgen müssen, wo wir uns leider gar nicht so viel damit beschäftigen können, was einfach so ist in unserer Gesellschaft, was sich vielleicht auch nie ändert. Aber halt, ich will jetzt gar nicht sagen, dass nur Alleinerzieher-Dasein oder Alleinerzieherinnen-Dasein immer anstrengend sein muss oder nur diese Form von Elternschaft anstrengend ist.
Elternschaft ist immer anstrengend. Es ist immer challenging. Und es wird nie perfekt sein. Einfach, weil es um kleine Wesen geht.
Ja. Und da hilft auch oft dieses Austausch und dieses Zusammensein mit anderen Eltern. Und ich kann mich erinnern, also eine längere Phase, wo es wirklich anstrengend war mit meinem Sohn und wo ich wenig Leute gesehen habe. Ich glaube, das war auch vielleicht in irgendeinem Lockdown, wo ich eher alleine war. Wahrscheinlich war das nach dem Lockdown, da war dann ein kleines Treffen. Ja, und da waren zwei Eltern dabei mit Kindern. Und ich habe gesehen, meine Situation ist gar nicht so abnormal. Die haben auch Schwierigkeiten. So, weil wenn man so lange allein ist, denkt man sich, warum ist das bei mir nur so? Oder warum kann ich damit jetzt nicht umgehen?
Genau.
Und dann wird es so, okay, ist eh normal. Also passt schon. Mit mir ist nichts falsch.
Sehr gut.
So ist das halt.
Ja, wir brauchen einfach Community und wir brauchen Menschen, besonders Menschen in unserer, in ähnlichen oder in gleichen Lebensphasen, wie wir sind, um, damit wir uns damit identifizieren können und vielleicht auch daran wachsen können. Oder uns auch mal einfach entspannen können darin, ja.
Voll, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass das auch gezeigt wird, halt all das, wo wir immer drauf schauen, Social Media und diese Momente genauso dazu können und dass halt einfach niemand dafür schuldig gemacht wird oder so. Also ich freue mich auch immer, wenn du halt so voll ehrliche Geschichten oder Momente mit deinem Sohn erzählst, was einfach so diese Realität reinbringt, wo ich mir denke, okay, das gibt mir Kraft, das bestärkt mich, so. Schöne Bilder von Kindern mit, also von Eltern mit Kindern finde ich toll und machen mich auch glücklich, wenn ich das sehe. Aber das entspricht halt irgendwie nicht dem, was ich erlebe.
Mir geht's ja genauso.
Ja.
Gibt's etwas, was du lieber davor gewusst hättest? So als Disclaimer, so wird Elternschaft oder so wird Schwangerschaft sein. Etwas, womit du nicht gerechnet hast?
Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich hatte in der Schwangerschaft eigentlich nicht so das Bedürfnis, mir Beratungsbücher oder so durchzulesen. Ich habe da ein bisschen so Scheuklappen aufgesetzt, weil ich mir immer gedacht habe, das kommt dann eben schon in dem Prozess.
Mhm.
Und ich muss sagen, es waren schon viele Dinge, die ich mir da vorher nicht ausmalen konnte. Und das ist halt auch immer dieses Spontanbleiben und auch immer, das Kind zeigt dir jeden Tag was Neues und du musst immer adaptieren und Dings. Deswegen für mich so ein, okay, wenn das Kind dann das macht, dann machst du so und so, war für mich eh schon hinfällig. Das habe ich dann gesehen, führt zu nichts. Aber ich muss sagen, so was Großes, wo ich mir gewünscht hätte, dass mir das jemand sagt, eigentlich nicht, weil ich immer wenig drüber hören wollte. Ich wusste irgendwie, ich stoße mich da jetzt in was Großes rein, was viel Herausforderungen bringt. Aber ich wollte das, ehrlich gesagt, gar nicht so genau wissen. Wenn ich jetzt drüber nachdenke,
ich glaube, für mich war es nur, dass das Alleinerziehenden-Dasein super einsam sein kann und auch in der Gesellschaft super abschottend sein kann. Also so habe ich es erlebt. Und dass ich das, also ich wusste das im Vorhinein, dass das nicht die gesellschaftlichste Lebensform ist, aber dass es so einen Einfluss auf meine Mental Health hat, das war mir nicht davor bewusst. Und darüber musste ich ziemlich viel reflektieren, was da jetzt hineinspielt. Also das war so ein Aspekt, wo ich mir gedacht habe, so, okay, ja. Hattest du das Gefühl, von Menschen aufgrund deiner neuen Lebenssituation anders wahrgenommen zu werden?
Oh ja. Ich war die Single Mom.
Okay.
In meinem Umfeld und also. Das ist auch ein bisschen ein Label, was du halt dann nicht mehr runter... Also klar, du bist einfach eine alleinerziehende Mama. Mhm. Und das hat eben Veränderungen in meinem Freundschaftskreis gebracht. Also ich habe wirklich alle Freunde von meinem Studium, sagen wir mal, verloren, weil ich einfach langsamer studiert habe auch. Und mein Alltag und mein Lebensstil hat sich total verändert. Ich konnte nicht immer auf die Partys oder Treffen am Abend gehen. Auch wenn ich mir manchmal gedacht habe, so, jetzt nimm dein Baby einfach und geh dahin. Ich habe es vielleicht gerade einmal geschafft, weil das für mich auch so irgendwie eine Hürde war, das so zu zeigen. Ich mache jetzt was, was nicht so oft gesehen wird mit einem Baby. Das hat sich ganz groß verändert. Und Partnerschaft, Partnersuche sozusagen, hat sich auch verändert, weil da ist einfach noch ein großes Ding in deinem Leben, was auch sehr viel Anpassung fordert oder was deine Partnerschaft natürlich sehr beeinflusst. Zeitlich, was du auch von einem Partner dann willst, das verändert sich natürlich auch, was du brauchst.
Auch die Verantwortung in dieser Beziehung, also es geht ja nicht nur um euch zwei, also Partner, sondern eben auch noch um den Nachwuchs, um deinen Sohn.
Ja, also da ist einfach noch so ein zweiter Teil, der davor natürlich nicht da war, wo ich jetzt nicht sage, ich würde jetzt nur orientiert nach meinem Kind einen Partner suchen. Ich suche jetzt einen Papa für mein Kind. So würde ich das jetzt nicht ausschreiben oder halt nicht so
ausschreiben.
Rausposaunen. Aber trotzdem ist es einfach da. Und ich finde generell, also ich weiß nicht, Partnersuche ist es nicht das Leichteste, so den passenden Partner zu finden. Und ich habe das Gefühl, jetzt mit Kind ist es nochmal ein bisschen komplizierter.
Darf ich dich fragen, falls du oder wenn du datest, ob du das ansprichst, dass du ein Kind hast, ob du das gleich die Karten auf den Tisch hast?
Das mache ich ganz unterschiedlich, ja. Oft mache ich es gern, dass ich es gleich sage und manchmal lasse ich auch immer ein bisschen Zeit und schaue mal ein bisschen so. Nicht, dass ich mich daran orientieren würde, aber manchmal, also ich schlüpfe manchmal so gerne in so Rollen und manchmal möchte ich es auch mal so probieren, wie werde ich gesehen, wenn ich nicht mal gleich erwähne, dass ich Mama bin. Also welchen Blick hat die Person dann auf mich? Und das finde ich ganz eine lustige Umgangsweise damit. Aber jeder macht das anders und ich weiß halt auch, wenn ich wirklich jetzt jemand kennenlerne, um eine feste Beziehung oder was weiß ich zu führen, dann ist das etwas, was für mich ein ganz wichtiges Thema ist und was ich, glaube ich, bei jemand, wo ich weiß, okay, das wird ernst oder was weiß ich, also sehr viel drüber reden würde und sehr viel besprechen würde und all das. Und da muss man halt dann halt mal eine Person finden, für die sich darauf einlässt. Ich kann mir vorstellen, wenn ich mich jetzt in die andere Person versetze, dass es auch nicht immer so leicht ist, sich auf sowas Neues irgendwie einzulassen. Weil wenn du das Kind von jemand kennenlernst, dann ist es ja auch ein bisschen eine Verantwortung, wenn man es näher, also sehr viel mehr Zeit verbringt, kann man ja auch nicht mehr so leicht rausspringen. Kann man schon, aber ist ja wahrscheinlich nicht mehr so angenehm.
Mhm.
Und ja, auf jeden Fall gestaltet sich das alles dann immer ein bisschen anders, wenn man dann halt...
Ich glaube, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, und zwar, was wünschst du dir für deine Zukunft?
Ich wünsche mir, ehrlich gesagt, Zufriedenheit. Also ich bin jemand, der sehr ungern vorausschaut. Zum Beispiel, ich mache fast nie Vorsätze fürs nächste Jahr. Also ich bin so, ja. Aber trotzdem weiß ich, dass was ganz wichtig ist für mich und meinen Sohn, dass wir eine sehr ehrliche Beziehung zueinander haben, die wirklich auf Vertrauen aufbaut und auf gegenseitigen Respekt und gegenseitige Würde irgendwie. Ich zu ihm und er zu mir. Das finde ich ganz wichtig. Und da ist für mich so Zufriedenheit mit der Situation irgendwie ganz wichtig. Und ich bereite mich schon auf eine Situation vor, die vielleicht wieder unerwartet kommt. Also so, das habe ich jetzt auch daraus gelernt, dass eben auch unerwartete Situationen kommen können. Und man muss lernen, eben damit umzugehen. Und deswegen wünsche ich mir natürlich eben für die Zukunft sehr viel Zufriedenheit und natürlich auch Gesundheit. Und ja, habe dann natürlich total mich und meinen Sohn im Fokus.
Mhm.
Und ich habe gemerkt, egal, wenn alles passt, wenn ich mein Studium fertig habe, wenn ich einen guten Job habe, der mir Spaß macht, wenn ich vielleicht auch einen Partner habe, der gut passt, wenn die Beziehung zu mir und meinem Sohn was hat oder nicht passt oder nicht in Balance ist, ist es für mich ganz, also da funktioniere ich eigentlich nicht. Das ist für mich so ein wichtiger Bereich in meinem Leben, was eh wahrscheinlich jede Elternteil so geht. Aber ja, deswegen wünsche ich mir das eigentlich.
Okay.
Ja.
Ich bewundere dich immer so ein bisschen aus der Ferne, dass du das wirklich so selbstbestimmt machst. Und ja, das einfach deinen Weg da gehst, ja.
Das kann ich nur zurückgeben, muss ich sagen. Also urschön zu hören. Danke. Es hat echt urspaß gemacht.
Dankeschön nochmal. Ich finde deine Geschichte super spannend. Ich kannte einige Aspekte selbst noch nicht und habe es voll genossen, dir zuzuhören. Ich finde, das ist eine voll angenehme Stimme, so eine richtig coole Erzählerstimme. Ja, wir sind jetzt fertig. Wir sind zum Ende unserer Podcast-Folge gekommen. Und ich glaube, wir werden jetzt einfach was essen gehen.
Das hört sich gut an, ja.
So, das war das gesamte Interview mit der lieben Paula, die ihre Geschichte so offen und ehrlich, so menschlich und auch so stark erzählt hat. Danke dir an dieser Stelle nochmal, liebe Paula, denn ich durfte selbst ganz viel lernen von dir. Und es braucht auch Mut, die eigene Geschichte so offen zu legen, mit all ihren Ecken und Kanten. Ich weiß, dass es vielen Alleinerziehenden in verschiedensten Aspekten ähnlich geht. Und deine Zuversicht und dein Weitertun und dein Träumen ist eine erfrischende Erinnerung, dass wir alle im selben Boot sitzen, nur vielleicht an verschiedenen Stellen. Hat dir diese Folge gefallen? Falls sie dich bewegt hat, dann empfehle sie doch an tolle Menschen weiter, die von den Inhalten dieses Interviews profitieren könnten. Falls du der Reise des Tiny Family Podcasts auf anderen Kanälen folgen magst, stehen in den Shownotes die Links zu Instagram und YouTube. Danke für dein Zuhören und dein Interesse. Es bedeutet mir so viel, Menschen mit dem Tiny Family Podcast zu erreichen, zu bewegen und in weiterer Folge auch zu bekräftigen. Ich freue mich über Bewertungen und Reviews von euch, denn sie helfen dem Podcast zu wachsen und mehr tolle Alleinerziehende und Interessierte zu erreichen, so dass bald schon jede und jeder einen friendly single neighborhood parent in der Umgebung kennt. Nächste Woche wird es wieder mit einer Solo-Episode mit mir weitergehen, und zwar spreche ich ein wenig über das Thema eigene Vorurteile gegenüber dem Alleinerziehendsein. Also unbedingt nächste Woche wieder reinhören. Es wird eine sehr kritische Folge werden, die über die Bilder im Kopf reflektiert, die wir alle über das Alleinerziehenden-Dasein und das Elternsein generell haben. Bis dahin, alles Liebe. Mena.
Okay, ciao, Kakao.